lieber töten und getötet werden, als unter russischer Besatzung zu leben. Der Meinung kann man sein, ich halte das für nicht für eine christliche Position. Ich komme aus einer Tradition der historischen Friedenskirchen, die in ihrer Geschichte immer wieder geflohen sind. Meine Großeltern sind aus der Ukraine geflohen. Die standen genauso vor der Wahl, lassen wir uns hier abschlachten, lassen wir uns immer weiter töten, zurückdrängen oder gehen wir? Sie sind gegangen. Deswegen bin ich in Südamerika geboren, deswegen bin ich da aufgewachsen.
Das ist der Krieg zwischen den Staaten, zwischen den Menschen, aber nicht zwischen dem Bösen und dem Guten. Das ist wichtig. Also die Kirche muss hier sich möglichst depolitisieren.
Wahrscheinlich haben hier unterschiedliche Kirchen unterschiedliche Rollen. Und es gibt tatsächlich Gemeinschaften, die sich dem individuellen Entscheid zur Weltabgewandtheit gleich der kühlen Logik verschließen und ein Mahnmal des unbedingten Friedenswillens darstellen. Das ist natürlich in keiner Weise verwerflich, aber genauso wenig schuldfrei. Jene Kirchen aber, die sich weltzugewandt verstehen, insbesondere die Landeskirchen und ihre vielfältigen Gemeinschaften, sie haben eine andere Aufgabe.
What we as Christians need to do is actually to dig deeper, not to ideologically challenge truth or true stories, but to ask what is really going on. The biblical concept of truth, aletheia from Greek language, means disclosure. No hidden anymore.
Ja, die Kirche sollte sich nicht verlieren in die Debatten zwischen radikalem Pazifismus und Verteidigern von Waffenlieferungen. Da sollte man sich nicht auseinanderdividieren lassen, sondern einen Weg finden, der klar macht, das Ziel muss Frieden und Versöhnung sein.
Auf der einen Seite brauchen wir wahrscheinlich so etwas wie Abschreckung, wie eine, ja, dem Aggressor gegenüber, dass der weiß, das kann ich mir nicht mehr erlauben. Und auf der anderen Seite brauchen wir neben der Abschreckung aber auch eben Spuren eines auf Versöhnung und Neukonstruktion eines Verhältnisses hinzielende Elemente.
Wer einfach zuschaut mit verschränkten Armen, wie jemand, der hilfsbedürftig ist, zugrunde geht, würde das Gleiche sein, wie wenn man jemanden ermordet. Und sinngemäß sagt dann Luther, und wenn ich eben zusehe, wie jemand an Leib und Leben bedroht wird, ohne etwas dagegen zu tun, dann mache ich mich auch des Mordes schuldig.
And religious leaders and religious institutions, in spite of their diversity, in spite of their breakup, in spite of armed conflicts, in spite of dissonances, religious leaders and their institutions remain the spaces where a vision of what is ultimately good, what is ultimately necessary, what has to be for all, for everyone, that spiritual reality for everyone. That vision is what religious leaders and religious institutions should be able to bring to the table.
For us as churches, in the European context, it's incredibly important to make sure that we stick with our commitments to engage with people, not in a way that we support violence, but in a continuous way where we work in the eye of the storm to make sure that we are constantly aware of the realities people are facing on a day-to-day basis.
Wir alle werden in diesem Konflikt schuldig werden.
Nichts rechtfertigt diesen Krieg.
When we forgive, then God will fight for us.
Gerade jetzt brauchen wir diese Weisungen. Du sollst nicht töten, du sollst deine Feinde lieben. Wie können wir das leben?
We've spent the last century trying to ignore religion.
Wo hilft uns genau dieses Evangelium, die Orientierung zu finden, die wir genau in Kriegszeiten brauchen?
And now we think that the European religious leaders are going to be able to sort things out.
Wenn die Kirchen nicht diesen Weg der Versöhnung mit anbahnen, dann braucht es die Kirchen wirklich nicht mehr.
Dieser Videopodcast ist eine Produktion des Zentrums Glaube und Gesellschaft der Universität Fribourg in der Schweiz. Nach der Eskalation des Krieges in der Ukraine vor über einem Jahr haben wir eine mehrteilige Serie Krieg und Frieden produziert. Ziel dieser Serie war es, ganz unterschiedliche Stimmen, vor allem aber nicht nur aus der christlichen Friedensethik, zusammenzubringen. Wir haben nachgefragt, welche Rolle eine christlich positionierte Friedensethik auf der Suche nach Frieden und Versöhnung in der Ukraine und darüber hinaus spielen kann. Nun, ein Jahr nach Beginn der Serie und über ein Jahr nach der Eskalation des Krieges in der Ukraine, bringen wir die unterschiedlichen Stimmen nochmal zusammen. Von den Mennoniten über Religions for Peace bis zum schweizerischen Militär. Wir haben alle Beteiligten gebeten, ein kurzes Statement abzugeben. Uns hat interessiert, hat sich eure Einschätzung nach einem Jahr Ukraine-Krieg geändert? Welche neuen Faktoren sind möglicherweise dazugekommen? Was fehlt euch in der gegenwärtigen Diskussion? Und wie können jetzt schon die Weichen für Frieden und Versöhnung gestellt werden? Und welche Rolle spielen die Kirchen dabei? Anders als in den vorangegangenen Episoden haben wir die Statements diesmal direkt hintereinander weggeschaltet. Wir möchten euch damit quasi eine Mediathek mit ganz unterschiedlichen Stimmen zur Verfügung stellen. Vielen Dank an dieser Stelle auch noch für eure zahlreichen Kommentare und Zuschriften. Die Meinungen auch darin gehen weit auseinander. Von in der Bibel steht doch ganz klar, du sollst nicht töten. Wozu also überhaupt über Krieg, Waffenlieferung und dergleichen diskutieren? Bis hin zu, ist es nicht etwas verantwortungslos im Blick auf die westliche Unterstützung des Kriegs in der Ukraine, auch kritische Fragen zu stellen? Ich wünschte, es wäre so einfach. Einer meiner Interviewpartner sagte mir einmal in einem Gespräch, ich hinterfrage mich jeden einzelnen Tag, ob ich mit meiner Einschätzung richtig liege. Ich wünsche mir diesen Geist der Demut und auch der Selbstkritik, der nicht meint, allein der Weisheit letzten Schluss zu verkünden, sondern der darum ringt, was es jetzt und hier und heute bedeutet, in der Nachfolge Christi zu stehen und Botschafter der Versöhnung zu sein. Und noch ein Hinweis, bevor es losgeht. Dieser Kanal wird ausschließlich über Spenden finanziert. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann kannst du das über das Spendenformular tun, was unten eingeblendet wird. Vielen Dank.
I think there are some very important developments that have taken place on the religious front. Obviously, there are plenty of developments on every single other front. But on the religious front, at least, or fronts, there have been a number of important evolutions, if you will. I think there is a clearer sense that the position of the Russian Orthodox Church remains one of tremendous interest, in the sense that there may be some other voices there that are emerging from under the aegis of this church with somewhat different nuanced opinions on what is happening. And we know that the latest decision from the Ukrainian side to take over the assets of the Russian Orthodox Church in Ukraine is causing a great deal of consternation within the Russian Orthodox Church. There's a breakup. There is a very clear breakup. And I think one of the many features of this war is to highlight, not to indicate, but to highlight how it is that actually there is a trend we are living through at the moment of the breakup of these large religious infrastructures. And it's not just happening in the Orthodox churches. I think this is a trend that it would do us well to be alert and aware of, that whether it's also been happening with the Anglican churches and so on. There is a trend towards the decentralization, for lack of a better word, of large religious institutional infrastructures. Now, what could that trend portend? It portends to some very interesting evolutions of alliances, I think, between the religious spaces and the interreligious spaces, the intra-religious dynamics, as well as the intersections between the politics and the religious spaces. I think you see already that the closer the relationship between the religious and the political, the more fraught and the more disturbed the and the more dissonance there is amongst the religious institutional infrastructures and also religious communities. And this breakup is happening at the same time, this sort of this diversification and decentralization that's taking place within religious spaces is happening obviously at the same time that there is a decrease in the legitimacy of different political regimes around the world. Yes, and I think you can, of course, choose to focus on the Ukraine dynamics only, or you can see the Ukraine dynamics as part and parcel of what is taking place in the broader realms of religions and politics worldwide. And to the extent that this delegitimization of state, of political institutions, of political leadership is also happening at the same time that there is a disbursement of the religious and a dissonance between the religious institutions, I think that those pretend to some very interesting dynamics that are difficult to assess yet what the outcomes exactly will look like. But I think we need to be alert to that as researchers, but also as actors in the broad religious ecosphere. One of the things that my organization did, Religions for Peace, was to host what will now become a series, the Tokyo Peace Roundtables, which is to bring together religious leaders from different conflict settings. So Ukraine and Russia are one. There are other conflict settings around the world. But to bring together religious leaders to ostensibly on opposite sides of the political divide, to have their own space and conversations and discourse and reflections together on what precisely is happening in their midst and in their milieu. And I think that is not to give priority to the voices of the religious leaders, even though heaven knows that is valuable enough, especially when they come together in their diversity and there's no one dominant voice among them. But it isn't only that. It is also about a cross-fertilization of reflections, of realities, of intersections that are there. It's an opportunity to look together at impact on now, what is happening now to our own ecosystems, religious communities, our communities of faith, our institutions. But it is also an opportunity to reflect on what is still, nevertheless, deeply held and widely shared between them, even though they are on opposite ends of different kinds of conflicts. What do they still wish to see and insist is a common reality, a common understanding between them? Because you see, there always is that. There is always a common ground, even at the height of a conflict. And I think losing sight of that common ground and losing interest in trying to find it, to see it, to behold that common ground. I think that's when we lose hope in all threads of peace building. We must somehow, through the wisdom and the lived realities of the religious leaders and their institutions, nevertheless continue to try to find what that common ground. And it may be not right at this moment a common ground, but a common vision. And that common vision needs to inspire us as we go forward. And religious leaders and religious institutions, in spite of their diversity, in spite of their breakup, in spite of armed conflicts, in spite of dissonances, religious leaders and their institutions remain the spaces where a vision of what is ultimately good, what is ultimately necessary, what has to be for all, for everyone, that spiritual reality for everyone. That vision is what religious leaders and religious institutions should be able to bring to the table. So to offer them that space to reflect together rather than only speak to the political or only speak to the other protagonists, but not include these institutions of lived wisdom, of lived, if you will, spiritual realities. That is absolutely central. That's what Religions for Peace continues to find. And we learn. We learn from that. And sometimes what is being learned is not necessarily being listened to by the politicians because it may run counter to their own dominance agendas or agendas of dominion. But this shared what must be, what needs to be for peace, for God's own peace, for the divine's presence to prevail. That vision has to remain essential and central, at least to the workings of the religious spaces and institutions. And if what does that mean in practical terms? It means what the religious leaders, when they are gathered together, have to say, which is we honor the political, we understand the political spaces, we are part of the political spaces. And as we understand, we also insist on bringing into those realms the realities of what should be that honors the dignity of the human in link to the divine. And that is only something that the religious actors and spiritual actors can speak to. And that is sometimes even more necessary in times of armed conflict than in times of peace. And it's these words of wisdom. The word, after all, is how many of us learned about the divine. But I think it's those words that need to be part of the space of reconciliation to help structure it, to help define it, to help walk it together. And it may sound terribly esoteric, but it isn't really, because when we did these Tokyo peace roundtables, those peace roundtables of religious leaders as they come together from situations of armed conflict, right in the middle of their armed conflicts, they speak to that in a way that I think is singular and absolutely necessary. We ask the political leadership to perhaps pause a little bit in their quest for dominion over one another. We would ask the political institutions to perhaps pause and listen a little to what the multi-religious spaces have to say. We need that pause, and the pause has to be now, because we cannot surely believe that there is a winner who will take all in this conflict, even though the discourse is ramping up to be, we shall overcome and there will be a winner and the other will be the loser. Even though this is now becoming the normal part of the discourse, which is understandable after 1 year of conflict, but really that's not the most helpful discourse to have. And it's not the one that will help us arrive at a state of not just ceasefire, but beyond ceasefire towards peace building. We need to hear the multi-religious voices in this space and what they're suggesting, what they are saying, and what they're doing. What they're actually doing in the height of a conflict situation. There needs to be a pause for reason in this space. And that I think is what the religious voices can say, but the political voices are not necessarily listening to this. And as they're not listening, the religious voices are also not being accountable. And we need that accountability between the political, the different political, and the different religious together. They need to hold each other a little bit to account. Rather than seek to instrumentalize or manipulate each other. I think this is, if anything, the longer this war goes on, the more the imperative for a consideration of what the multi-religious peace voices and actions demand. We need that pause. We need that listening. And we need to make sure that the religious leaders who are committed to that peace for all, we need to make sure that their voices are heard and can influence the politicians on all sides. There is no winner in this kind of a situation. There is only a need to consider how to heal and what would be cohesive and lead to coexistence in this context. It's been 50 years after the Second World War, and we're still at wars with one another. So the notion of a winner and a loser should not even be a consideration. And what other discourse offers us the abilities to think of a post-conflict dynamic if it's not the religious and spiritual common understanding? Not the one understanding, but a common understanding between the religious and the spiritual. If not now, when?
Was uns alle erschreckt, ist ja zu realisieren, wir können jetzt nicht sicher sagen, wann das zu Ende sein wird. Eventuell müssen wir uns auf einen längeren Konflikt noch einstellen. Das erschreckt uns alle und wirft Fragen auf. Sind wir naiv gewesen? Wie haben wir das Ganze eingeschätzt? Wie müssen wir uns, wie sind wir herausgefordert, uns jetzt auszurichten, vielleicht nochmal neue Impulse zu setzen, auch in der Reflexion dieses fürchterlichen Krieges? Mir sind zwei Dinge sehr wichtig und die sind mir im Laufe des letzten Jahres zunehmend klar geworden. Und ich glaube, es ist der Moment, sich darüber nochmal Rechenschaft abzulegen. Ich glaube, dieser Krieg und dieser Konflikt zeigt auf der einen Seite, dass wir westliche Staaten, Gesellschaften, Bürgerinnen und Bürger in den letzten 20, 30 Jahren mit einer ganz großen Naivität unterwegs gewesen sind. Nämlich mit der Naivität, dass nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes, dem Fall des Eisernen Vorhangs 1989-90, die ganz großen Konflikte irgendwie vorbei seien. Dann sind Bücher geschrieben worden, die neuen Kriege. In der Regel hatten wir es hauptsächlich mit innerstaatlichen Konflikten zu tun. Die westlichen Länder und mein Heimatland Deutschland ganz vorne mit dabei, das ja vorher Frontstaat des Kalten Krieges war, haben sich gefreut, quasi die Friedensdividende einfahren zu können. Also aus dem Ende des Ost-West-Konfliktes haben die das Militär abgebaut und sind irgendwie, Naivität, damit meine ich jetzt, man ist irgendwie unterwegs gewesen mit der Vorstellung, es wird jetzt fortschreitend besser. Die ganz großen Konflikte werden nicht mehr passieren. Wir müssen sozusagen noch Nachsorgearbeiten im globalen Süden betreiben. Also die Nachzügler des ideologischen Blockkonfliktes irgendwie einnorden. Und dann wird zumindest in Europa uns nichts mehr passieren. Wir haben es versäumt zu verstehen, dass wir es im politischen Raum auch weiterhin mit dem zu tun bekommen können, was ich mal einfach das Böse nennen mag. Also ich meine, was erleben wir in Putins Regime? Wir haben es ja nicht zu tun mit einer durch und durch verkommenen russischen Gesellschaft. In der russischen Gesellschaft gibt es natürlich auch weiterhin Dissidenten, kritische Menschen, Bürgerinnen und Bürger, die sich auflehnen, aber die kaum den Raum dazu haben. Aber womit wir es zu tun haben, ist doch ein Regime, das imperialistisch vorgeht und das in keiner Logik, die uns geläufig ist, einzuhegen ist. Also vielleicht ist es mag es übertrieben erscheinen, aber in meiner Sprache, die ich mir zurechtlege, sage ich, da haben wir es irgendwie mit der Erfahrung eines Bösen zu tun, mit der wir rechnen müssen. Und das ist ja auch Teil der politisch-geschichtlichen Wirklichkeit, dass das so ist. Und das hatten wir nicht mehr auf der Rolle. Das hatten wir nicht mehr auf der Rolle. So. Und das ist für mich ein Lerneffekt dieses letzten Jahres. Wir haben es damit zu tun, dass eine Großmacht imperialistisch auftritt und sagt, ich schere mich um alle Verpflichtungen rechtlicher, politischer Art, die ich einmal eingegangen bin. Ich habe die Stärke und deshalb kann ich es mir erlauben, anderes Land zu nehmen. So, weil es in mein Interessenskalkül passt. Und wie gehen wir damit um? Das ist für mich der große oder ein ganz zentraler Lernschritt, den wir gehen müssen aus diesem letzten Jahr. Und dazu passt vielleicht ein zweites, eher geopolitischer Natur, was man jetzt auch beobachten kann. Das finde ich ganz interessant. Wenn jetzt etwa der deutsche Bundeskanzler Scholz, der französische Staatspräsident Macron und andere, also westliche Politiker, die sich wirklich jetzt dafür einsetzen, dass dieses imperiale Russland nicht die Ukraine in einen Angriffskrieg, in einen Eroberungskrieg verwickeln darf, wenn diese westlichen Staatenführer jetzt weltweit unterwegs sind im globalen Süden und um Gefolgschaft ersuchen, um Solidarität für diese politische Haltung, die ja durch und durch richtig und ethisch verantwortet ist, dann stoßen die ganz schön auf Widerstand. Und das mag jetzt viele erstaunen. Und ich glaube, darüber müssen wir einen Moment innehalten und nachdenken. Was gibt uns das zu denken? Was muss uns das zu denken geben? Das hat nämlich was zu sagen. Es hat zu sagen, dass der Westen, wenn er an dieser Stelle sozusagen mit der Überzeugung des ethisch Richtigen auftritt und für einmal glaubwürdig agiert, die angegriffene Ukraine unterstützt und sagt, wir müssen hier Einhalt gebieten, damit dieses Imperiale nicht also durchmarschieren kann. Wir müssen den Aggressor zurückweisen und das Aggressionsopfer schützen. Wenn man also einmal diese kohärente, ethisch verantwortete Haltung einnimmt, dann heißt das noch nicht, dass man insgesamt als glaubwürdiger Akteur weltweit gilt und durchgeht. Aus der Perspektive vieler Länder des Südens sieht es nämlich so aus, ja, jetzt, wo es bei euch im Hinterhof in Europa, mitten in eurem Europa brennt, da werdet ihr sozusagen konsequent. Und jetzt bittet ihr uns um Unterstützung. Aber wie war es denn in den letzten Jahren, Jahrzehnten, wo unsere Probleme hier im Süden, Probleme der weltweiten Gerechtigkeit, Probleme unserer inneren Konflikte, auch der Irakkrieg und die Intervention der westlichen Allianz im Irak, die nicht durch die UN völkerrechtlich gebilligt war, wo wir quasi damit übergangen wurden und damit konfrontiert wurden und gar nicht gefragt wurden, nicht gesehen wurden. Also da tut sich ich finde, die gegenwärtige Situation und diese Erfahrung des letzten Jahres zeigt uns im Westen, wo es, obwohl wir jetzt an dieser Stelle versuchen, glaubwürdig zu sein, Verantwortung zu übernehmen, wo es uns auch weiterhin dran mangelt in unserer Haltung. Und dass wir es uns als Aufgabe nehmen müssen, nicht nur einmal glaubwürdig zu sein, sondern uns bemühen müssen, konsequent glaubwürdig zu sein in unserem Miteinander auf dieser Erde mit anderen Staaten, Gesellschaften und Nationen. Und das zeigt sich gerade in diesem Nord-Süd-Dialog, also jüngst der deutsche Bundeskanzler Scholz in Brasilien, ja, der brasilianische Staatspräsident, obwohl er quasi dem Westen sehr verbunden ist, sagt ganz unverblümt, Leute, ja, aber schaut euch doch mal an, wie eure Geschichte ist, eurer ganzen Interventionen und eures weltpolitischen Agierens. Ebenso Südafrika. Also, jetzt langer Rede, kurzer Sinn. Ich finde diese Erfahrung des letzten Jahres und die damit verbundenen politischen Bemühungen müssen uns im Westen, können uns, haben die Chance, uns auch zu zeigen, was notwendig ist, um glaubwürdig internationale Politik zu machen. Und dann auch erhoffen zu dürfen, dass man Solidarität erfährt von anderen, in deren Nachbarschaft jetzt dieser Krieg vielleicht nicht unbedingt ist. So. Also die Glaubwürdigkeitslücke, und das ist noch ein schönendes Wort, also des Westens, die wird schon auch durch diesen Krieg sichtbar. Und das wird jetzt in der aktuellen Tagespolitik ist dafür eigentlich kein Platz für so eine Reflexion. Aber ich finde, es ist Aufgabe ethischer Diskurse, auch friedensethischer Reflexionen, die im Raum der Kirchen so durchgeführt werden, sowas einzuspielen, Bewusstsein für diese Dimension zu wecken, und zwar jetzt nicht mit einer Hidden Agenda, dass man jetzt in einer Friedensromantik jetzt damit wiederum dem Westen sagen muss, ja, hört auf mit den Waffenlieferungen. Das ist an dieser Stelle aus meiner Sicht richtig. Aber man muss ein Gespür dafür kriegen, was das eigentlich zur Folge hat, wenn wir an dieser Stelle so handeln, wie der Westen auch anderswo Verantwortung zeigen muss. So, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Und vielleicht möchte ich noch auf einen weiteren Aspekt zu sprechen kommen, wenn man so die Frage sich stellt, worauf kommt es denn jetzt an? Also ich habe ja schon gesagt, ich halte es für richtig und friedensethisch verantwortet, dass der Westen und weltweit dem Aggressionsopfer Ukraine Mittel in die Hand gegeben werden, Unterstützung gegeben wird, geleistet wird, um sich verteidigen zu können. Wenn Russland mit diesem imperialen Feldzug durchkommt, dann gute Nacht, Welt. Dann heißt das nämlich, jeder Aggressor kann durchmarschieren, wo es ihm nach dem Recht des Stärkeren nur möglich erscheint. Und dieser Logik dürfen wir also nicht die Ampel auf grün stellen. Das ist das eine, also das ist richtig so. Aber dennoch fehlt mir etwas in der gegenwärtigen Diskussion, in der politischen Diskussion. Und ich glaube, dass da etwa kirchliche Akteure eine wichtige Rolle und eine Stimme erheben könnten, eine wichtige Rolle haben. Es fehlt nämlich, dass über den Tag hinaus darüber nachgedacht wird, wie könnte denn eine Situation nach dem Ende des bewaffneten Konfliktes aussehen? Und da gibt es große Herausforderungen. Da muss man nämlich vorausdenken, wie es aussehen könnte mit einem dann hoffentlich in die Grenzen gewiesenen imperialen Akteurs, Großakteurs, in unmittelbarer Nachbarschaft zurechtzukommen, es nicht wieder zu einem bewaffneten Konflikt in 15 Jahren oder in 10 oder in 7 kommen zu lassen. Und also auf der einen Seite diesen dann hoffentlich erreichten Waffenstillstand zu bewahren, aber auf der anderen Seite zu sehen, wir haben es mit einem Aggressor zu tun, der ja nicht von heute auf morgen seine ganzen Absichten und Ziele also begraben haben wird und dessen Gesellschaft in hohem Maße aufgewühlt und von Rissen und Brüchen durchzogen ist, von dem weiterhin wahrscheinlich eine Bedrohung ausgehen wird. Also dieser Akteur existiert weiterhin auch nach dem unmittelbaren Ende, nach dem Ende der unmittelbaren Kampfhandlungen. Und auf der anderen Seite aber auch zu realisieren, das ist nicht jemand, den wir einfach ausblenden können. Es ist unser aller Nachbar in Europa. Es ist unser Nachbarstaat und zwar ein großes Nachbarland. Und da brauchen wir viel, viel mehr Diskussion, eine Ideenwerkstatt, Kreativität, kreative Ideen. Wie kann es gelingen, zwei Pole zu verwirklichen oder zu leben? Nämlich auf der einen Seite brauchen wir wahrscheinlich so etwas wie Abschreckung, wie eine, ja, dem Aggressor gegenüber, dass der weiß, das kann ich mir nicht mehr erlauben. Und auf der anderen Seite brauchen wir neben der Abschreckung aber auch eben Spuren eines auf Versöhnung und Neukonstruktion eines Verhältnisses hinzielende Elemente. Und also so wie nach dem Krieg etwa Deutschland und Frankreich mit dem Jugendaustausch, mit den Städtepartnerschaften angefangen haben, Versöhnung als Samenpflanzen in der Gesellschaft on the grassroot level zu implementieren. So etwas ist notwendig mit Russland. Und da höre ich noch nicht viel. Da gibt es noch, also, da, und das wäre Aufgabe auch der Politik, so etwas zu befördern. Das heißt jetzt nicht, dass ich in also einer Friedensromantik oder in einer Naivität sagen würde, das eine statt dem anderen. Nein.
Also ich habe in den vergangenen Monaten noch viel stärker gelernt wieder. Das ist eine Erkenntnis, die vielleicht vorher schon da war, aber die jetzt wieder sehr aktuell wird. Es hängt sehr, sehr stark davon ab, welches Narrativ über diesen Krieg erzählt wird und aus welcher Perspektive man diesen Krieg anschaut. Wo fängt man an zu erzählen über diesen Konflikt? Wo hat der angefangen? Hat der wirklich erst vor einem Jahr angefangen? Hat der 2014 angefangen mit der Annexion der Krim? Hat der 1990 angefangen, wo die Sowjetunion zerfallen ist, wo Versäumnisse zu verzeichnen sind und so weiter? Also davon hängt sehr viel ab, auch in der aktuellen Einschätzung natürlich. Meine Einschätzung, ich war ja schon zu Beginn dieser Phase des Krieges sehr skeptisch, was Waffenlieferungen angeht, wie die Politik sich vor allen Dingen aus Westeuropa und USA sich verhalten hat. Das hat sich eher bestärkt. Das will ich kurz begründen. Wir haben damals schon davor gewarnt, dass natürlich Waffenlieferungen in einen heißen Konflikt immer auch bedeutet, dass man nicht nur Menschen schützt oder vermeintlich schützt, muss man ja sagen, sondern dass es in aller Regel auch, das zeigen alle Forschungen, immer zu einer Eskalation erstmal beiträgt. Und genau diese Eskalation sehen wir. Also der Wunsch, dass man durch mehr und mehr Waffen Menschenleben schützen könnte, den sehe ich bisher jedenfalls nicht erfüllt. Ich sehe hingegen eine starke Eskalation der Kampfhandlungen, der Destruktion, der Zerstörung, der Tötung, was mich sehr, sehr beunruhigt, was mich sehr traurig macht, betroffen macht, und wir uns natürlich weiterhin die Frage stellen, was können wir denn tun? Das Problem ist schlicht und einfach, dass es hier eine Diskrepanz gibt auch zwischen der Selbstwahrnehmung in den westlichen Staaten, also ich sage das jetzt mal für Deutschland, für die deutsche Politik, die Selbstwahrnehmung, ja, wir wollen ja eigentlich zum Frieden beitragen und wir wollen die Menschen schützen und so weiter. Wohingegen ich feststelle, dass international gesehen wir längst Kriegspartei geworden sind und auch als Kriegspartei gesehen werden. Wenn, das ist nicht verwunderlich, sondern das passiert natürlich automatisch, wenn man eine Seite in einem heißen Konflikt mit Waffen beliefert und ständig noch eins drauflegt, also nicht nur am Anfang irgendwie Waffen zur Selbstverteidigung, sondern inzwischen auch Kampfpanzer. Das Thema ist durch. Inzwischen sind Kampfjets im Gespräch und zum Teil auch schon geliefert. Also man ist Kriegspartei und ist damit natürlich auch überhaupt nicht in der Lage, Frieden zu verhandeln, was hochproblematisch ist. Wir sehen auf der anderen Seite im politischen Geschehen, ich bleibe noch ein bisschen bei der Weltpolitik, natürlich Entwicklungen, die darauf hindeuten, dass es noch Möglichkeiten gäbe, Frieden zu schaffen. Also es gibt eine Initiative von der chinesischen Regierung, die meines Erachtens viel zu wenig beachtet wird. Es gibt natürlich inzwischen auch den internationalen Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Putin. Präsident Putin, das begrüße ich auch. Ich glaube, dass diese internationale Gemeinschaft tatsächlich in der Lage sein muss und alles tun muss, um hier Menschen, die für Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind, zur Rechenschaft zu ziehen. Einerseits, andererseits aber auch jeden Strohhalm, der auf Friedensverhandlungen, mögliche Waffenstillstandsverhandlungen deutet, sofort ergreifen und da natürlich einsteigen. Diese große Skepsis gegenüber der chinesischen Regierung und dem Friedensplan, der da erstmal vorgelegt wurde als Diskussions- und Gesprächsgrundlage, sehe ich mit Bedauern. Also wenn man natürlich von vornherein sagt, China ist für uns nicht ein Partner in Friedensbildung, sondern China ist für uns ein Rivale in dem globalen Geschehen, ja, dann verbaut man sich natürlich von vornherein schon wieder Möglichkeiten, Menschen zu schützen, indem man wirklich am Frieden arbeitet. Und was, glaube ich, ganz wichtig ist und was nicht aus dem Blick verloren gehen darf, sage ich auch nochmal zur Wiederholung, man muss jeden Konflikt vom Ende her denken. Also nicht, es ist natürlich wichtig, immer jetzt zu handeln und so weiter, aber wenn man keine Perspektiven hat, wohin das eigentlich führen soll, also will man die russische Regierung an den Verhandlungstisch bomben, will man Russland besiegen? Davon ist immer weniger jetzt die Rede, zum Glück. Das war am Anfang noch sehr euphorisch. Russland muss besiegt werden und dann haben wir eine freie und demokratische Ukraine. Also diese Narrative haben sich eigentlich meines Erachtens sehr stark entpuppt als Blindgänger, kann man sagen. Also das ist alles nicht, aber das war vorher auch schon nach meiner Einschätzung völlig unrealistisch. Es war eher eine Kriegsrhetorik, die da angekurbelt worden ist. Und auch bis jetzt ist diese Kriegsrhetorik meines Erachtens ein großes Problem. Also bis hin, dass geredet wird davon, wir brauchen eine Kriegswirtschaft, um möglichst noch mehr und noch schneller Waffen zu produzieren und so weiter. Das ist alles nicht vielversprechend meines Erachtens im Blick auf Friedensbildung oder gar in weiter Ferne einen gerechten Frieden zu schaffen, sprich eine Versöhnung herbeizuführen. Nun, es ist, als Theologe beschäftige ich mich natürlich vor allen Dingen mit der Frage, was können die Kirchen tun? Was tun die Kirchen? Wir haben vor allen Dingen im Weltkirchenrat natürlich inzwischen unsere große Vollversammlung gehabt im letzten Jahr, August, September in Karlsruhe, wo das ein großes Thema war. Interessanterweise kam das eindeutigste Statement meines Erachtens, das ich da gehört habe, auf dieser ganzen Versammlung mit all den kirchenführenden, leitenden Persönlichkeiten, mit all den Delegierten, sowohl aus Russland als auch aus Ukraine und all den anderen Ländern, ein Statement von einer muslimischen Professorin, Professor Dr. Asa Karam, die ein Grußwort eigentlich nur zu sprechen hatte. Und die in ihrem kurzen Grußwort erstens die Kirchen zu ihrer Verantwortung gerufen hat. Also die Kirchen haben die Verantwortung, sie macht das natürlich breiter als Generalsekretärin von Religions for Peace, dieser Organisation steht sie ja vor, macht sie das breiter und sagt, die Menschen des Glaubens, die Religionen haben die Verantwortung, ihre Regierungen zur Verantwortung zu ziehen. Und zwar überall. Also nicht nur, wir schauen auf das personifizierte Böse und das ist Putin und den muss man einhegen und stoppen und so weiter, sondern jede Religion hat die Aufgabe, ihre jeweilige Regierung auch zur Rechenschaft zu ziehen und das moralische Gewissen zu sein. Zweitens, in ihrem Grußwort war es ein eindeutiges Statement, dass sie gesagt hat, war is not an option, period. Krieg ist keine Option. Für Menschen des Glaubens ist Krieg keine Option. Egal, was passiert, egal, wie schlimm es wird. Es ist, wir machen da nicht mit. Wenn Religionen, sprich in diesem Fall, wenn sich Kirchen daran halten könnten, und würden, dann gäbe es diesen Krieg nicht. Denn wir sehen auf beiden Seiten überall getaufte Kirchenmitglieder, die in den Krieg gegeneinander ziehen. Was für ein Wahnsinn, was für eine Infragestellung dieses Evangeliums des Friedens, von dem wir immer predigen, dass wir versuchen zu leben, auf das wir getauft sind. Das ist sozusagen der große Einspruch, und die Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen hat versucht, diesen Einspruch zu formulieren, hat aber gleichzeitig eben dann auch parallel gesagt, wir müssen ein Forum bieten für Dialog. Wir können nicht einfach alles, was jetzt aus Russland kommt, und sei es unsere Mitgliedskirche, die russische orthodoxe Kirche, zu suspendieren von ihrer Mitgliedschaft und so weiter, stand alles im Raum. Das wollen wir nicht. Wir wollen den Dialog, wir wollen die Ökumene verstehen als genau diesen Ort und diesen Raum, wo wir uns begegnen, wo wir uns aussprechen, wo wir uns in die Augen schauen und zur Rechenschaft ziehen. Und zwar eindeutig, mit eindeutigen Worten. Also dieser Angriffskrieg ist ganz klar verurteilt worden von der ökumenischen Weltgemeinschaft. Es ist aber auch klar ausgedrückt worden, dass wir den Dialog wollen. Da laufen weiterhin Gespräche. Es ist jetzt gerade eine große Bemühung, da tatsächlich einen runden Tisch einzurichten. Wir wissen noch nicht, ob das funktionieren wird, ob das, weil natürlich die Fronten sehr, sehr verhärtet sind, weil die Verletzungen auch so groß sind. Das ist erstmal verständlich, dass da die Hürden jetzt riesengroß sind. Also, und je länger der Krieg andauert, umso höher werden die Hürden sozusagen, weil natürlich mit jeder Verletzung, mit jeder Menschenrechtsverletzung, mit jeder Vergewaltigung, mit jedem Abschlachten von Menschen, mit jeder Zerstörung von Kulturgütern und Infrastruktur und Schulen und Krankenhäusern, diese Verletzungen und Traumatisierungen immer tiefer werden, und die Bereitschaft dann, sich mit so jemand an den Tisch zu setzen, der dafür verantwortlich ist, ist enorm begrenzt. Nichtsdestotrotz, wir haben keine andere Wahl. Es ist also, wenn man sagt, war is not an option, der Krieg ist keine Option, dann bleibt uns schlicht und einfach nur alles in Bewegung zu setzen und weiterhin zu bemühen, dass wir auch die Kirchen, und zwar auf beiden Seiten, sowohl in Russland als auch in der Ukraine, zum Glauben rufen, ich kann es nicht anders sagen, zu unserem gemeinsamen Bekenntnis zu Jesus Christus rufen und sagen, das kann nicht sein. Und keiner von euch darf irgendwie noch theologisch oder religiös überhöhen, mystifizieren, was da geschieht, legitimieren, wenn es tatsächlich um Menschenrechtsverletzungen und Tötungen geht. Also da sind wir weiterhin dabei. Ich sehe auch, dass Kirchen im Westen bereit sind, zunehmend Kriegsdienstverweigerer aufzunehmen, was mich sehr freut. Und zwar sowohl Kriegsdienstverweigerer aus Russland, Kriegsdienstverweigerer aus der Ukraine. Auch das, finde ich, sind ganz, ganz wichtige Zeichen, diese Einsprüche, die es ja gibt, und diese Widersprüche gegen den Krieg aus Russland und aus der Ukraine, dass man alles tut, um diese Stimmen zu stärken, um diese Biografien auch zu schützen und zu sagen, jeder, der sich verweigert, ist bei uns willkommen, und den werden wir schützen, den werden wir aufnehmen, weil das die einzige Möglichkeit ist, diesen Krieg zu stoppen. Es muss einfach mehr Menschen geben, nicht nur in den Kirchen, sondern auch auf politischer Ebene, in der Zivilgesellschaft, die sagen, ich mache da nicht mit. Ich kann da nicht mitmachen, weil der Krieg auch für Christen, wir haben es uns von einem muslimischen Gelehrten sagen lassen, auch für Christen ist es keine Option. Die muslimische Gelehrte hat es begründet mit dem Motto, was wir eigentlich für die Weltversammlung hatten vom Ökumenischen Rat der Kirchen. Das Motto hieß, Christi Liebe vereint und versöhnt die Welt. Und sie hat die Frage gestellt, ob wir eigentlich der Meinung sind, dass diese Liebe Christi auch für sie als eine Muslimin gilt. Wenn man diese Frage mit Ja beantwortet, wenn man sagt, ja, Christi Liebe ist nicht begrenzt nur für Christen, sondern sie gilt allen Menschen bedingungslos, so wie wir das für uns selbst auch glauben, dann ist das die stärkste Basis, um zu sagen, dann kann ich keinen Menschen töten. Dann ist mir das Tötungsverbot steht an oberster Stelle. Das kann nicht gelten. Also diese Liebe, von der wir, die wir bezeugen, von der wir leben, die wir glauben, die muss sich bewähren, gerade in solchen schwierigen Situationen.
Wenn jetzt Leute in der Ukraine sagen, nö, mache ich nicht mit, und keine, auch hier im Westen keine Waffen mehr geliefert werden, wäre das dann nicht gleich bedeutend damit, dass man die Ukraine quasi Russland preisgibt, dass die Ukraine dann einfach überrollt wird?
Das ist natürlich die große Angst und das ist auch das stärkste Gegenargument, vor allen Dingen, wenn dieses Argument von Menschen in der Ukraine kommt. Also ich unterscheide da immer noch mal zwischen den Perspektiven. Was ist die Perspektive der Menschen in der Ukraine? Dass die Menschen sagen, ob sie nun Christen sind oder nicht Christen sind, ist jetzt erstmal zweitrangig, dass diese Menschen, die unmittelbar in dieser Bedrohungssituation stehen und dass die unmittelbar auch unter den Eindrücken von Vergewaltigung, Tötung, Morden und all dem stehen, dass die sagen, helft uns bitte und wir tun alles und eure christliche Ethik schön und gut, aber wir stehen hier unter Beschuss. Dass diese Menschen nach Waffen rufen, verstehe ich vollkommen und das ist vielleicht auch legitim. Wir sitzen im Westen, wir haben zu verantworten und sind sozusagen die prophetische Stimme für unsere Regierungen. Was tragen wir zu diesem Schutz dieser Menschen bei? Und wenn die einzige Antwort darauf lautet, wir schicken denen die Waffen, die sie haben wollen, dann frage ich mich, ob wir damit tatsächlich unserer Verantwortung, unserer politischen Verantwortung auch als Kirchen damit gerecht werden. Denn damit sagen wir nichts anderes als, was auch immer der bedrohte Mensch fordert, das muss ihm gegeben werden. Ist es nicht, also die Frage mal umgekehrt, ist es nicht nochmal zu überdenken, welche spezielle Verantwortung anderen außenrum Stehenden zukommt in dieser spezifischen Situation? Ich will das mal karikieren etwas an einem Beispiel. Bundeskanzler Scholz hat in einer Regierungserklärung vor kurzem gesagt, ein Mensch, der die Waffe an der Schläfe hat, kann schlecht aufgefordert werden zu verhandeln. Damit hat er erstmal recht. Die Gegenfrage könnte aber dann lauten, ist es dann sinnvoll, jemandem, der die Waffe an der Schläfe hat, eine Waffe hinzuschmeißen, damit er sich schützen kann? Was wird passieren? Also, dann wird natürlich derjenige, der die Waffe hält, dem anderen an die Schläfe, wird natürlich abdrücken. Ist doch klar. Also, das zeigt im Grunde genommen diese Eskalationsdynamik. Oder aber man kann sagen, na, das ganze Bild ist eigentlich blöd. Das ganze Bild ist falsch, weil in jeder Kriegssituation die Sachlage so komplex und so kompliziert ist, dass man sie niemals vereinfachen darf. Das heißt, wir haben ganz unterschiedliche Bedrohungssituationen, wir haben ganz unterschiedliche Interessen, die eine Rolle spielen, wir haben ganz unterschiedliche Vorgänge, die wir beobachten. Wir haben auch problematisches Verhalten, sage ich mal ganz, ganz vorsichtig, im ukrainischen Militär, was nicht verwunderlich ist. Ein Krieg, es gibt keinen gerechten Krieg, das wissen wir alle. Die an der Lehre vom gerechten Krieg festhalten, müssen sich fragen, ob das überhaupt eine realistische Lehre ist, also ob die jemals überhaupt greifen könnte oder ob sie eigentlich so gestrickt ist, dass man am Schluss sagen muss, es gibt keinen gerechten Krieg. Wenn das so ist, dann werden Kriegsparteien immer, indem sie hineingezogen werden in eine Gewaltlogik, immer noch mehr, noch weiter gehen und es immer damit legitimieren, dass die andere Seite das ja auch macht. Kurzum, welche Möglichkeiten haben wir? Deswegen betone ich so stark, dass jeden Strohhalm, der zum Frieden führen könnte, und sei es auch, wenn er von der chinesischen Regierung kommt, wenn die indische Regierung da mitmachen könnte, wenn irgendwelche anderen Menschen, Parteien vielleicht einen Platz einnehmen, den wir eigentlich so gern hätten. Wir wären so gern die Friedensmacher und die Friedensstifter. Der Weg ist verbaut, also wir, sage ich jetzt, die Staaten im Westen und die Bevölkerung im Westen, weil wir uns eindeutig für eine Seite entschieden haben. Aus guten Gründen, und da bin ich auch erstmal, habe ich vollste Sympathie dazu. Aber wir müssen dann zur Kenntnis nehmen, dass wir dann als Kriegspartei gesehen werden. Und das ist eben mein Punkt, dass ich sage, also wenn unser größtes Bedürfnis ist, die Menschen in der Ukraine zu schützen, dann sollten wir uns gut überlegen, ob es dann unsere Verantwortung dann tatsächlich ist in der Handlungsweise. Ist es dann immer noch mehr Waffen reinzupumpen, weil wir meinen, damit könnten sie sich schützen? Auf lange Sicht wird es ja nicht gelingen. Wir sehen es ja. Also mehr als ein Jahr haben wir jetzt gesehen, hat die Zerstörung aufgehört? Nein. Haben die Kämpfe nachgelassen? Nein. Also will man sozusagen, wie weit will man das treiben? Wie lange wollen wir Waffen liefern, bis am Ende alles kaputt ist? Und dann sagen wir, aber wenigstens sind sie nicht überrannt worden. Ich meine, das ist, deswegen sage ich, wir müssen es vom Ende her denken. Auf welches Ergebnis dürfen wir denn realistischerweise hoffen? Ich sage, realistischerweise wird jedenfalls diese russische Regierung die Krim zum Beispiel nicht freiwillig abgeben. Also dann heißt es, man will dann selber um Territorien kämpfen. Wie wäre es denn, also es ist ein Gedanken, erstmal ein Gedankengang, den man sich klar machen muss, wenn man Alternativen denkt. Was würde denn passieren, wenn man wirklich sagen würde, ja, dann lassen wir uns lieber überrennen? Basierend auf der Einsicht, dass Menschenleben niemals Mittel zum Zweck werden dürfen. Also ein Menschen, wenn ich sage, wir machen lieber Krieg und töten Menschen, anstatt dass wir von Russland regiert werden, damit sagt man ja, also lieber ein freies Leben lieber töten und getötet werden, als unter russischer Besatzung zu leben. Der Meinung kann man sein, ich halte das nicht für eine christliche Position. Ich komme aus einer Tradition der historischen Friedenskirchen, die in ihrer Geschichte immer wieder geflohen sind. Meine Großeltern sind aus der Ukraine geflohen, also 1929. Zum Glück sind sie damals rausgekommen. Die standen genauso vor der Wahl, lassen wir uns hier abschlachten, lassen wir uns immer weiter töten, zurückdrängen oder gehen wir? Sie sind gegangen. Deswegen bin ich in Südamerika geboren, deswegen bin ich da aufgewachsen. Also das sind Communities, die einen anderen Weg für sich gewählt haben. Natürlich ist es, ich kann keinem raten, lass dich von einer Diktatur beherrschen und lass dir deine Kultur wegnehmen und so weiter und so weiter. Das kann man nicht ernsthaft empfehlen. Das müssen die Menschen selber entscheiden. Aber ist es denn wert, diesen Krieg so zu führen, wie er geführt wird, mit welcher Hoffnung, mit welchem Ausblick? Auf lange Sicht wird man mit Russland leben müssen, egal wer da regiert, genauso wie wir es mit anderen machen. Und meine Hoffnung wäre eher, dass eine Zivilgesellschaft stark genug ist, anstatt zu den Waffen zu greifen, mit gewaltfreien Mitteln sich dann zu wehren. Wie schwer das ist, und wie lange das dauern kann, das sehen wir im Iran, das sehen wir in Belarus, das sehen wir in anderen Staaten. Das ist nicht vielleicht nicht unbedingt der leichtere Weg, aber es ist eben nicht der Kriegsweg. Es ist nicht der Weg, wo man sagt, und wir nehmen jetzt alle die Waffen in die Hand und alle sollen sich bewaffen und immer noch schwerere Waffen und das werden wir doch mal sehen, wer hier der Stärkere ist. Dann ist es eben am Ende, der Stärkere wird siegen. Und das ist noch nicht ausgemacht, wer das sein wird. Was ich vermisse, ist auch vor allen Dingen jetzt nach einem Jahr Krieg und noch mehreren Jahren Krieg, dass wir den Diskurs offen halten. Also damit will ich sagen, wir müssen alle zusammen dafür sorgen, in Alternativen zu denken. Und nicht allein einer Kriegsrhetorik und einer Kriegslogik zu verfallen, was in weiten Teilen ja geschehen ist, was in weiten Teilen auch von Regierungen bespielt wird, um die eigenen Bevölkerungen überhaupt dazu zu bewegen, jetzt wieder darum massiv in Rüstung zu investieren, massiv aufzurüsten, massiv wieder militärisch auch zu denken. Da verändert sich gerade ganz viel, glaube ich, auch in unseren westlichen Gesellschaften. Und da vermisse ich dieses Denken in Alternativen. Es scheint ja praktisch so zu sein, es gäbe keine Alternativen. Es ist alternativlos, Waffen zu liefern und Kriegspartei zu werden. Ist das so? Das ist meine ständige Frage jeden Tag. Welche Möglichkeiten haben wir noch? Welche Alternativen lassen sich finden? Können wir noch andere zumindest ständig in diesem Ringen uns auch transparent machen, dass wir sagen, wir wollen es eigentlich nicht? Welche Möglichkeiten gibt es aber dann, die wir noch beschreiten könnten? Ich vermisse diese Kreativität. Es ist doch kein Selbstgänger, dass man sagt, wenn zwei sich streiten, dann muss man eben der schwächeren Seite helfen. Wenn ich das auf dem Schulhof mache mit den Kindern, dann wird es keinen Frieden geben. Also im Zwischenmenschlichen machen wir das genauso. Wir denken uns alles Mögliche aus als kreative, gewaltfreie Konfliktlösungsmöglichkeiten. Das dürfen wir uns nicht verbauen. Das heißt, diesen Diskurs unbedingt offen halten, die ganze Zeit.
Ein Jahr Krieg in der Ukraine. Wo stehen wir? Wir stehen da, wo Menschen, die sich schon vorher mit Sicherheitspolitik auseinandergesetzt hatten, bereits vorher waren. In der Erkenntnis, dass Frieden, Freiheit, Demokratie auf Schutz und Verteidigung angewiesen sind. Wir stehen da, wo Schiller den Tell hat sprechen lassen: Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Ist damit das Friedensprojekt Europa, die Vision der UNO, gescheitert? Nein, keinesfalls. Gescheitert ist lediglich die Deutung, dass wir 75 Jahre Frieden, etwa der deutsch-französischen Freundschaft oder der EU, zu verdanken hätten. All das sind aber Produkte der Sicherheit. Eine Sicherheit, die erst durch das Eingreifen der Amerikaner und dann durch die Existenz der NATO möglich wurde. Und Europa wird so lange auf transatlantische Unterstützung angewiesen sein, bis es die Verantwortung über die eigene Sicherheit übernommen haben wird. Ist das nicht einfach eine pragmatisch kühle Vorstellung, frei von christlicher Hoffnung? Ja und nein. Es ist Abbild der Tatsache, dass wir in einer gefallenen Welt nicht schuldfrei davonkommen werden. Es bleibt der individuelle Entscheid jedes Einzelnen, ob er sich weltzugewandt der pragmatischen Logik stellt, das heißt der Verteidigung des Friedens mit nichtfriedlichen Mitteln. Das impliziert auch die Lieferung von Rüstungsgütern an die Ukraine, die Wiederherstellung der Verteidigungsfähigkeit der Schweiz und Europas oder den persönlichen Militärdienst zu bejahen. Oder aber, ob er sich für eine pazifistische Haltung entscheidet und damit eine weltabgewandte Position in Kauf nimmt. In der weltzugewandten Position machen wir uns schuldig, weil dann unweigerlich auch Blut an unseren Händen klebt. In der weltabgewandten Position machen wir uns schuldig, weil wir zulassen, dass Wehrlosen Unrecht getan wird. In den Worten Ambrosius von Mailand: Denn wer nicht von seinen Mitmenschen Unrecht abwehrt, wenn er es kann, ist ebenso schuldig wie jener, der es begeht. Was ist hier die Rolle der Kirchen? Wahrscheinlich haben hier unterschiedliche Kirchen unterschiedliche Rollen. Und es gibt tatsächlich Gemeinschaften, die sich dem individuellen Entscheid zur Weltabgewandtheit gleich der kühlen Logik verschließen und ein Mahnmal des unbedingten Friedenswillens darstellen. Das ist natürlich in keiner Weise verwerflich, aber genauso wenig schuldfrei. Jene Kirchen aber, die sich weltzugewandt verstehen, insbesondere die Landeskirchen und ihre vielfältigen Gemeinschaften, sie haben eine andere Aufgabe. Zunächst einmal tragen sie die seelsorgerische Verantwortung, jene Menschen, die das Joch des Verteidigungskampfes auf sich nehmen, geistig zu rüsten. Diese Kirchen sollen jene Menschen, die die undankbare Aufgabe des Soldatenseins auf sich nehmen, aber auch darin bestärken, Salz und Licht in den Armeen zu sein. Damit kommen die Kirchen nicht nur ihrer pastoralen Pflicht nach, für jene Dienstleistenden, die sich verpflichtet haben, unseren Frieden und unsere Freiheit selbst unter Aufopferung des eigenen Lebens zu verteidigen. Nein, sie tragen damit ganz pragmatisch zu einer besseren Welt bei. Denn die Armeen der rechtsstaatlichen, im Kern friedfertigen Demokratien sind angewiesen auf ethisch gefestigte Menschen, Christen und andere, die einschreiten, wenn andere das Kriegsvölkerrecht verletzen, die weise, verhältnismäßige Entscheide treffen, die selbst im Krieg noch human bleiben. Die weltzugewandten Kirchen sollten gefestigte Menschen gar dazu anhalten, soweit es deren Fähigkeiten und Berufungen zulassen, Führungsverantwortung zu übernehmen und damit auch die Fürsorgepflicht über die anvertrauten Soldaten wahrzunehmen. Damit helfen sie nicht nur, das Grauen des Krieges zu lindern, sondern tragen auch dazu bei, dass die Versöhnung nach dem Krieg, und das soll das Ziel jeder rechtmäßigen Kriegshandlung sein, gelingt, indem sie Freund und Feind gleichermaßen menschlich begegnen. Wenn sich die Landeskirchen aber hinter einem wie auch immer gearteten Pazifismus verstecken, ziehen sie sich aus ihrer Verantwortung und machen sich auch als Institutionen schuldig im Sinne des Ambrosius.
Einmal haben wir schon gesprochen, Das war nach dem Konzil unserer Kirche, der ukrainischen orthodoxen Kirche im Mai 2022. Und seit dieser Zeit haben wir deutliche Änderungen. Vor allem können wir über die Änderungen im Krieg selbst sagen. Es gibt zwei Daten, die ich für mich aufgeschrieben habe. Einmal der Beginn der massiven Marschflugkörperbeschüsse. Das ist seit dem 10. Oktober, also seit Herbst letztes Jahres. Und dann kommt auch wichtig die Befreiung von der Stadt Cherson und andere Territorien der Ukraine. Das ist auch Mitte November. Also im Herbst gab es deutliche Änderungen im Krieg selbst. Und das hat vermutlich auch die Änderungen gebracht, die man im religiösen Bereich spüren kann. Und nämlich, wir haben eine Struktur, staatliche Struktur für religiöse Angelegenheiten. Und hier gab es einen Wechsel des Leiters. Und jetzt ist Viktor Jelensky als Leiter dieser Struktur. Und damit kommt auch wichtige Änderungen in der Politik des Staates gegenüber unserer Kirche. Und hier gibt es mehrere Probleme. Ich würde sagen, es gibt zum Beispiel wirtschaftliche Sanktionen gegen mehrere Bischöfe. Es gibt auch Ausbürgerung auch Bischöfe und Priester unserer Kirche, die Doppelbürgerschaft hatten. Das ist eigentlich verboten. Und deswegen sind diese Menschen jetzt ganz begrenzt. Ob sie ins Ausland gehen, dann dürfen sie vermutlich gar nicht zurückkommen. Und es gibt noch ein Problem, nämlich diese Fälle des Wechsels der Unterordnung, ob die Gemeinden, konkrete Gemeinden am Ort zu unserer Kirche gehören oder zu der neuen Kirche, orthodoxe Kirche der Ukraine. Sehr oft sind das strittige Fragen. Und bis jetzt gibt es bis 400 Fälle, dass die Gemeindekirchen sind einfach geschlossen. Die Mächte am Ort haben entschieden, wenn wir keine friedliche Lösung finden, lieber gibt es gar keine Gottesdienste als Streite. Und das ist auch, glaube ich, ein Problem. Und dann gibt es auch mehrere gesetzliche Initiativen, noch nicht Gesetze. Also sie sind noch als Initiativen, aber ganz aktuell ist eine Möglichkeit, dass unsere Kirche als solche verboten wird, weil sie sozusagen ein Zentrum im Aggressorstaat hat. Und hier kommen verschiedene Probleme. Also auf der einen Seite gibt es eine längere Konkurrenz zwischen zwei Strukturen, also unserer Kirche, ukrainische orthodoxe Kirche, und die andere Kirche, orthodoxe Kirche der Ukraine. Die streiten sich unter sich seit 30 Jahren. Das ist kein neues Thema. Aber jetzt ist der Staat eindeutig auf der anderen Seite. Und der Staat akzeptiert diese Argumente der anderen Kirche, würde ich sagen, und will entweder eine Vereinigung beider Jurisdiktionen bringen und organisieren oder unsere Kirche verbieten oder begrenzen mindestens. Also es gibt mehrere Möglichkeiten und Maximum, was möglich ist, ist ein Verbot unserer Kirche, dass sie legal in der Ukraine existiert. Und wir können auch über einen Abschluss sprechen. Es gab am Anfang Februar einen Abschluss der religiösen Prüfung des Statuts unserer Kirche. Und es wurde entschieden, es gab keine Autokephalie ausgerufen. Und das wird eigentlich gefordert, dass wir deutlich diese Verbindung zu Russland abschneiden. Das wurde nicht gemacht, weil unsere Kirche sagt, das ist einfach nicht möglich. Eine Autokephalie ausrufen ist nicht möglich. Die Autokephalie kann gegeben werden. Das ist die andere Frage, aus welcher Seite, aus Konstantinopel oder aus Moskau. Aber das kann nicht ausgerufen werden. Und das wird eigentlich gefordert. Unsere Seite sagt, die Kirche sagt, das ist nicht möglich. Deswegen gibt es eine Konkurrenz zwischen dem Staat und der Kirche, was wir machen. Ob die Kirche eigentlich frei ist, zu existieren und für sich selbst zu entscheiden, was sie macht. Und das ist wichtig. Also unsere Kirchenleitung hat mehrmals gesagt, wir sind für das territoriale Integrität der Ukraine. Wir unterstützen die ukrainische Armee und so weiter. Aber das reicht nicht. Also der Staat will jetzt deutlich zeigen, entweder wird diese Kirche verboten oder wird sie vereinigt mit der anderen Jurisdiktion, nämlich diese orthodoxe Kirche der Ukraine. Und hier sehe ich auch ein Problem. Es gibt natürlich Fälle der Kollaboration der einzelnen Bischöfe oder Priester mit der russischen Armee oder mit der Kirche in Russland. Und die Frage ist, ob wir eine Brücke verbinden zwischen diesen einzelnen Fällen der individuellen Kooperation oder Kollaboration und der gemeinsamen Verantwortung der ganzen Kirche. Ob die ganze Kirche verboten werden darf, wenn diese einzelnen Fälle existieren. Und das ist keine einfache Frage. Und es gibt auch ein wichtiges Problem, diese Identität unserer Kirche, wie weit ist sie prorussisch geprägt oder muss sie antirussisch geprägt werden? Zum Beispiel die Sprache der Liturgie, Kirchenslawisch ist gleich in der Ukraine oder und in Russland. Müssen wir automatisch und obligatorisch ukrainisch beten oder geht es, wenn wir Kirchenslawisch beten? Oder andere Aspekte, also auch russische Sprache als Umgangssprache bei den Menschen. Das ist auch eine der möglichen Perspektiven, Fragen. Und deswegen gibt es jetzt eine, aus meiner Perspektive, eine deutliche Vision. Also ich würde sagen, es gibt jetzt eine Einmischung des Staates in die Gelegenheiten, Angelegenheiten der Kirche. Und für mich ist es eine starke Kollision von zwei Perspektiven, was unsere Kirche machen soll und wie sie existieren in der Ukraine soll. Das ist eine schwierige Frage und man muss das besprechen und lieber zunächst besprechen und dann entscheiden, ob die Kirche verboten wird oder nicht. Also man spricht bei uns über zwei Perspektiven. Eine Perspektive ist der Frieden. Und zum Beispiel unsere Kirche betet eindeutig für den Frieden zwischen Russland und der Ukraine. Und die andere Perspektive ist über den Gewinn der ukrainischen Seite, dass wir gewinnen, unsere Territorien zurücknehmen und Russland als Staat möglichst schwächer machen. Das sind zwei unterschiedliche Perspektiven. Und unsere Kirche sagt, ja, wir sind für die Ukraine, also die Leitung unserer Kirche sagt, wir sind für die Ukraine, wir sind für den Frieden, wir sind für die Trennung zwischen den politischen Sachen und kirchlicher Existenz. Und wir wollen diese Vereinigung der Strukturen in der Ukraine nicht, was eigentlich der Staat will. Das sind zwei verschiedene Perspektiven. Also für Frieden, aber gegen diese Feindlichkeit gegenüber Russen, würde ich sagen. Also sie sind doch Feinde, aber man muss sie nicht zerstören oder umbringen oder noch was. Also wir möchten den Frieden zurück, unser Territorium zurück, ja. Das ist eine gemeinsame Position des Staats und unserer Kirchenleitung, aber nicht so zerstörerisch gegen Russland im breiteren Sinne. Heute habe ich zum Beispiel einen Post in Facebook gelesen. Das ist der Botschafter der Ukraine beim Heiligen Stuhl. Er sagt über die satanische Seite, Russland als satanisch, also Satan. Also, und ähnliche Begriffe gibt es auch aus der russischen Seite, dass die andere Seite so satanisch geprägt ist, also gar nicht christlich ist und so weiter. Ich würde sagen, wichtig ist, dass die Kirchen sagen, nein, das ist der Krieg zwischen den Staaten, es gibt unterschiedliche Probleme. Ja, Russland will zum Beispiel ihre Ehre als der ehemaligen Sowjetunion zurückbekommen. Aber das ist keine existenzielle Konkurrenz zwischen dem Guten und dem Bösen. Das ist der Krieg zwischen den Staaten, zwischen den Menschen, aber nicht zwischen dem Bösen und dem Guten. Das ist wichtig. Also die Kirche muss hier sich möglichst depolitisieren. Ja, wir sind nicht für den Feind, aber wir sind begrenzt in unserer Unterstützung des eigenen Staates. Wir sind für den eigenen Staat, aber nicht zu weit, nicht so weit, wie der Staat will. Das ist eine wichtige Grenze, würde ich sagen.
Wenn wir zunächst mal daran denken, wie viele Menschen im Laufe dieses Jahres in diesem Krieg ihr Leben verloren haben, Zivilisten wie auch Soldaten auf beiden Seiten, ist das erschreckend, dass wir uns, fast hätte ich gesagt, schon wieder beginnen daran zu gewöhnen, dass in Europa Krieg herrscht. Es ist natürlich Wohlfall zu sagen, dass alles getan werden muss, um diesen Krieg zu beenden. Nach wie vor bin ich der Meinung, dass es für Außenstehende, und ich zähle mich dazu als jemand aus Österreich, uns nicht zusteht, der ukrainischen Regierung und vor allem dann auch der ukrainischen Bevölkerung, die, soweit ich das sehen kann, weiter hinter dieser Regierung steht, Ratschläge zu erteilen, was sie tun sollen, um diesen Krieg zu beenden, dass dieses Volk, dieses Land das Recht hat, sich zu verteidigen, das steht für mich sowohl völkerrechtlich als auch ethisch und ich betone auch von Seiten einer christlichen Ethik außer Frage. Ich bin auch der Meinung, dass Russland, es ist ja nicht nur Putin als Person, sondern es ist die russische Regierung und damit auch dieser Staat, dass Russland diesen Krieg nicht nur nicht gewinnen darf, sondern dass es eigentlich wünschenswert wäre, dass Russland diesen Krieg verlieren muss. Es ist aber unrealistisch zu erwarten, dass in nächster Zeit dieser Krieg mit militärischen Mitteln zugunsten einer der beiden Seiten entschieden werden könnte. Ich sehe nach wie vor einerseits keine Alternative dazu, dass von westlichen Ländern, die sich mit der Ukraine solidarisch erklären, dieses Land weiter auch mit Waffen unterstützt wird. Gleichzeitig liegt es auf der Hand, dass alles getan werden muss, um auch diplomatische Mittel einzusetzen. Ich habe allerdings im Moment nicht die Fantasie, wie das geschehen könnte. Ich lebe in Wien. Dort ist der Sitz der OSZE. Dort hat es kürzlich auch ein hochrangiges Treffen gegeben. Es zeigt sich aber, dass zum Beispiel eine Institution wie die OSZE momentan nicht wirklich in der Lage ist, etwas zu bewegen. Es ist erfreulich, wenn auch Kirchen und kirchliche Initiativen sich bemühen, zivil, gesellschaftlich Gesprächsfäden zu knüpfen oder aufrechtzuerhalten. Ich sehe im Moment allerdings keinen wirklichen Ansatz, wie Kirchen des Westens etwa mit dem russischen Patriarchen ernsthafte Gespräche führen könnten, die mittelbar, direkt sowieso nicht, aber vielleicht mittelbar auch irgendwie Einfluss auf das Kriegsgeschehen nehmen könnten. Das ist alles in allem zugegeben eine etwas resignative Aussage, die ich jetzt erstmal treffe. Aber die Forderungen, die zum Teil erhoben worden sind von prominenten Theologinnen, Theologen, Kirchenvertretern, man möge rasch zu einer Verhandlungslösung kommen, halte ich trotz allem für falsch, weil es letztlich auf eine Kapitulation der Ukraine hinauslaufen würde. Und ich bin nach wie vor davon überzeugt, sich zu ergeben oder auf zivilen Ungehorsam umzuschalten, würde mitnichten Frieden bedeuten, sondern würde bedeuten, dass die Ukraine, das ukrainische Volk einer lang anhaltenden Unterdrückung, Okkupation und Unterdrückung ausgesetzt wäre, wenn wir uns also auch die autoritären Verhältnisse in Russland selbst vergegenwärtigen oder in Ländern wie Tschetschenien, Georgien, Weißrussland, also Belarus, die mit Russland und seiner Staatsführung verbunden sind. Die Konsequenzen, die sich für mich ergeben, sind allerdings nicht rein militärische, sondern wir brauchen weiterhin jede Unterstützung, um auch die Bevölkerung zivil zu unterstützen. Es braucht diakonische Maßnahmen. Wir brauchen auch weiterhin, ich sag mal, offene Herzen und offene Grenzen für ukrainische Flüchtlinge. Es ist das ganze Problem der Migration weltweit ein großes. Auch in Europa nimmt die Zahl von Migration, auch von irregulärer Migration, wieder sehr zu. Es ist immer die Gefahr, die einen gegen die anderen auszuspielen. Auch da müssen wir sehen, wie man realistisch mit diesem Problem umgeht. Aber auf jeden Fall steht für mich außer Frage, dass Menschen aus der Ukraine, auch wenn es denn für sie die Lösung ist, die sie suchen, Aufnahme in unseren europäischen Ländern brauchen, dass da vor allen Dingen auch Arbeitserleichterungen geschaffen werden müssen. Das alles, wie gesagt, beendet nicht den Krieg, aber das sind flankierende Maßnahmen, die ich unbedingt für wichtig halte. Schließlich bin ich davon überzeugt nach wie vor, dass wir in den Kirchen unsere friedensethischen Grundpositionen noch einmal auf den Prüfstand stellen müssen, grundlegend überdenken müssen. Ich habe dazu einiges in der Vergangenheit gesagt und auch geschrieben. Das möchte ich in diesem Videocast nicht alles wiederholen. Aber ich bin eben doch grundsätzlich von einem Gedanken ausgegangen, der jedenfalls nach wie vor für mich gegen einen, wie soll ich mal sagen, fundamentalen Pazifismus spricht. Nämlich das Gebot, du sollst nicht töten, ist nach meinem Dafürhalten auch so zu verstehen, dass es sinngemäß heißt, du sollst auch nicht zuschauen, wenn getötet wird oder töten lassen. Ich beziehe mich hierbei auf Luthers Auslegung des fünften Gebots in seinem großen Katechismus, wo er sinngemäß ausführt, dieses Gebot, du sollst nicht töten, heißt, dass wir unserem Nächsten, unserem Mitmenschen nicht nur nicht nach dem Leben trachten sollen, sondern mit Wohlwollen begegnen sollen, überlegen sollen, was ihn fördern kann. Und Luther führt dann ausgehend von Matthäus 25, dem Gleichnis vom großen Weltgericht, dass man auch dadurch zum Mörder wird, wenn man zum Beispiel den, der arm, der obdachlos ist, der nackt ist, der hungrig ist, der krank ist, sehenden Auges ins Verderben gehen lässt. Also wer einfach zuschaut mit verschränkten Armen, wie jemand, der hilfsbedürftig ist, zugrunde geht, würde das Gleiche sein, wie wenn man jemanden ermordet. Und sinngemäß sagt dann Luther, und wenn ich eben zusehe, wie jemand an Leib und Leben bedroht wird, ohne etwas dagegen zu tun, dann mache ich mich auch des Mordes schuldig. Wir sind in solchen Kriegssituationen in einem ethisch schweren Konflikt. Ich will jetzt nicht vorschnell von einem Dilemma sprechen, aber doch von einem schweren Konflikt, weil es sehr schnell auch darauf hinausläuft, dass Unrecht auf beiden Seiten geschehen kann. Aber im Grundsatz möchte ich eben diesen Gedanken festhalten, dass dieses Gebot, du sollst nicht töten, auch heißt, du sollst nicht töten lassen oder das einfach anschauen, wie es passiert. Und von daher glaube ich, ist zumindest ein prinzipieller oder fundamentaler Pazifismus nicht gerechtfertigt. Ich jedenfalls halte das nicht für eine ethisch-christliche vertretbare Position, auch wenn ich weiß, dass Gruppen das tun. Vielleicht kann man sagen, es gibt da komplementäre Ansätze, die mit nebeneinander stehen. Ich würde auch argumentieren, ein radikaler Pazifismus ist letztlich nur dann zu verwirklichen, wenn es gleichzeitig andere Christenmenschen gibt, die den eben nicht praktizieren. Auf dieser Basis nochmal über Maßnahmen zur rechtserhaltenen und, wie ich auch immer wieder sage, rechtsherstellenden Gewalt zu bedenken, über die Aufgabe des Staates nachzudenken, der nach der Obama These Nummer 5 die Aufgabe hat, in dieser noch nicht erlösten Welt auch nach Maßgabe menschlicher Vernunft und auch unter Androhung von Gewalt für Recht und Frieden zu sorgen, das halte ich für unvermindert aktuell. Nach Maßgabe menschlicher Vernunft heißt es da sinngemäß in dieser These, das bedeutet eben auch, dass keineswegs immer militärische Mittel das erste Mittel der Wahl sind und schon gar nicht, dass man gewissermaßen bellizistisch oder militaristisch nur auf Waffen setzen sollte. sondern dass eben Regeln der Klugheit, der Besonnenheit, auch der Mäßigung walten müssen, aber nicht aus sozusagen voller Kompromissbereitschaft heraus. Last but not least, ich glaube, dass wir die Heidelberger Thesen von 1959, die im Bereich der EKD entstanden sind, uns auch noch einmal neu anschauen sollten, die seinerzeit in der Frage der Atombewaffnung argumentiert haben, es gäbe zwei Richtungen, eine pazifistische und eine solche, die der Meinung ist, auch im Atomzeitalter sei es noch ethisch vertretbar mit militärischen Mitteln und das heißt auch unter Androhung mit atomarer Drohung für Recht und Frieden zu sorgen, dass diese Thesen auch nochmal neu bedacht werden müssen. Wir leben jetzt in einer anderen Zeit, in einer anderen Situation, aber ich glaube, diese Thesen haben sich noch nicht so ohne weiteres erledigt, wie das zum Beispiel in der Friedensdenkschrift der EKD aus dem Jahr 2007 gesagt worden ist. Eine allerletzte Bemerkung von jemandem aus Österreich. Wir sind in Österreich ein neutrales Land. Nach wie vor ist diese Neutralität verfassungsrechtlich abgesichert. Es gibt aber Initiativen, die sagen, wir müssen in dieser jetzt neu entstandenen Weltlage über diese Frage der Neutralität neu nachdenken. Ich glaube, dass sie in der bisherigen Form so nicht nur nicht tragfähig ist, sondern im Grunde eigentlich schon eher ein Mythos als wirklich eine Realität ist. Ich weiß, dass diese Fragen der Neutralität auch in der Schweiz intensiv diskutiert werden. Mit diesen Bemerkungen weiß ich, trage ich nichts unmittelbar zur Diskussion bei, wie der Ukraine-Krieg beendet werden kann. Aber ich glaube, dass wir aus diesem Krieg grundlegende sicherheitspolitische, geopolitische Konsequenzen ziehen müssen auf gesamteuropäischer Ebene. Und ich würde mir wünschen, dass auch die Kirchen sich an dieser Diskussion aktiv beteiligen.
I am more than ever committed to, again, just reiterate the importance of the fact that we should not fight violence with violence. And I do think that the churches have a responsibility to participate in the creation of peace and to find ways and resolutions to make sure that the society that has been exposed to this amount of violence will be assisted. I know that the churches should not present some kind of blueprint to try and solve the situation. I think that will probably be arrogant. But what the churches should do is to make sure that they are vibrant and that they develop approach that is driven from below. That means to make sure they understand and listen to what the people on the ground needs and what their experiences are. And therefore, it needs to be fundamentally reconstructive to try and find ways to assist the Christians on the ground in constructively address the issues. It should be inclusive, meaning that Christians from churches outside of this context should make sure that they don't speak about the Christian suffering and the Christians that's involved, but that they really engage with them on the ground to make sure that they adhere to their thinking and their thoughts and their context and their needs. It should be proactive. It should be complementary. It should be integrative. And before we try to find programs that will suit us, we should make sure that any programs that we do develop as churches from the outside should focus on the people itself. When you think about people-centered programs, we should make very sure that we do not oppose our views on their context and their situation. But saying that, again, the call not to stick into some kind of apathy or being passive, but really to make sure that we continue to focus during this time of uncomfortable realities. I always say that it's important for us to develop a theology within the uncomfortable spaces we are in. And this war has been on for a year. The space continued to be incredibly discomfortable. And therefore, we must make sure that we don't sit on the fence and make statements and make public contributions, but to really stick to our task to be selfless revolutionaries in the context where people find themselves in today. And therefore, I think for us as churches in the European context, it's incredibly important to make sure that we stick with our commitments to engage with people, not in the way that we support violence, but in a continuous way where we work in the eye of the storm to make sure that we are constantly aware of the realities people are facing on a day-to-day basis.
Hat sich deine Einstellung nach einem Jahr Ukraine-Krieg verändert? Dazu möchte ich sagen, es hat sich einmal natürlich verändert in meiner Erwartung des Kriegsverlaufs. Am Anfang habe ich, wie viele andere, gedacht, dass die Ukraine nicht sehr lange Widerstand leisten können würde, dass es sich vielleicht um einen Krieg von ein paar Wochen oder Monaten handeln würde. Und ich war überrascht davon, dass die Ukraine auch durch den großen Einsatz der Bevölkerung, der Soldaten, auch durch internationale Unterstützung es geschafft hat, sich zu verteidigen und dass dabei auch eine sehr beeindruckende Rolle gespielt wurde vom ukrainischen Präsidenten und der Regierung, die im Land ausgeharrt hat. Das hatte ich so nicht erwartet. Und ich habe dann später eine Zeit lang gehofft, dass Russland sagen würde, wir schauen, dass wir eine Verhandlungslösung finden und wir werden möglicherweise ohne allzu große Gebietsgewinne einen Friedens- oder Waffenstillstandsvertrag versuchen zu realisieren. Das hat sich auch nicht erfüllt, weil es in der Tat schwierig war, hier weiterzukommen mit Russland. In Russland scheint man immer noch die Vorstellung zu haben, dass ähnlich wie in den beiden großen Modellkriegen, den Napoleonischen Krieg und auch dem Zweiten Weltkrieg, langes Durchhalten und auch viel Opferbereitschaft letztlich immer zum Sieg führen würde. Und das ist natürlich sehr traurig, auch für die vielen russischen Menschen, die sterben, die vielen Rekruten, die eingezogen werden und immer wieder eingezogen werden und ihr Leben lassen für eine Sache, die es nicht wert ist. Das ist übrigens auch schon ein Punkt, den man mehr in Russland auch verbreiten sollte. Dann war ich natürlich überrascht auch von der Situation der Debatte in Deutschland. Die Krise der Friedensbewegung und auch der Friedensethik hätte ich mir so nicht vorgestellt. Es gab ja praktisch seit den Heidelberger Thesen 1959 in der evangelischen Kirche dieser doppelte Ansatz, dass man sagt, es gibt einmal den Weg der Christen für Pazifismus, das heißt auch kein Wehrdienst. Und dann gibt es für eine gewisse Zeit jedenfalls auch den Weg des Militärs und der Abschreckung, um einen Frieden in Freiheit zu ermöglichen. Dieser doppelte Weg war immer ungleichgewichtig gedacht, weil man davon ausging, dass der Krieg abgeschafft werden muss, allein aus vernünftigen Gründen, weil sonst die Menschheit sich früher oder später mal ausrotten wird. Das war jedenfalls die Erwartung, die Befürchtung, die man hatte. Und man dachte dann im Laufe der Zeit, kam schon ein paar Schritte weiter. Man konnte sagen, es gab jedenfalls auch stärkere Forderungen, auch Massenvernichtungswaffen abzulehnen. Man sprach vom gerechten Frieden. Man orientierte sich mehr an der internationalen Rechtsordnung. Und es setzte große Hoffnungen auf alle diese Entwicklungen und auf Abrüstung. Nun scheint es mir in der Debatte so zu sein, dass alle diese Asymmetrie, diesen Vorrang von dem eigentlichen Ziel, das Frieden heißen muss, dass davon Abschied genommen wurde und manche Leute schon sagen, ja, dieser Angriff auf die Ukraine zeigt, dass es immer Krieg geben wird und dass man immer Abschreckung braucht und dass man immer Atomwaffen braucht und immer mehr braucht als seinen Gegner oder so viel, um ihn abzuschrecken. Das finde ich eine bedauerliche Entwicklung, auch weil es dann auch dazu geführt hat, dass manche Vertreter und öffentliche Redner der Friedensbewegung auch durch nicht besonders überlegte Statements dann auch in Misskredit gekommen sind, weil sie dann so wirkten, als würden sie letztlich für Russland plädieren und Putin verharmlosen, was wirklich nicht geht und was man nicht machen sollte. Ganz im Gegenteil, ich bin der Meinung, dass man das Ziel einer Friedensordnung in Europa im Auge behalten soll und dieses Friedensordnung konsequent verfolgen soll. Und stattdessen sollte es nicht so sein, dass man auch das Ziel der Versöhnung und die Wege zur Versöhnung, dass man die nicht geht. Ja, damit habe ich eigentlich auch schon die zweite Frage beantwortet, welche neuen Fakten haben hereingespielt, eben diese tiefe Krise der Friedensethik, wie ich sie empfinde, und auch die öffentliche Reputationsverlust von einigen Vertretern der pazifistischen Linie. Das finde ich es wichtig, dass man das Positive dieser pazifistischen Linie, nämlich dass das Ziel nur eine Frieden und Abrüstung sein kann, dass man das auf alle Fälle wieder viel, viel stärker betont. Das wäre die dritte Frage, nämlich was fehlt in der gegenwärtigen Debatte? Eben dieses Zielbewusstsein, dass es letzten Endes um eine Friedensordnung in Europa gehen muss und dieser Friede erreicht werden muss. Und dass man auch die Gefahr wieder wahrnimmt, von der zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg Albert Schweitzer gesprochen hat, als er gefragt wurde, ob sich seine Einstellung seit dem Ersten Weltkrieg, den er als einen Niedergang der Menschlichkeit angesehen hat, geändert habe. Und er gesagt hat, das ist alles noch viel schlimmer und geworden, wir sind dem Untergang noch viel näher. Wir sind wie auf einem Fluss, das auf einem großen Fluss dahin fährt und die Strömung wird immer stärker und wir nähern uns immer mehr einem riesigen Wasserfall, den wir hinunterstürzen, ohne irgendwie wieder an Land gelangen zu können. Und da ist, glaube ich, die Menschheit, die Gefahr hat sich beschleunigt. Die Rüstungsausgaben waren schon 2020 auf einem Rekordhoch von fast 2000 Milliarden US-Dollar. Alle diese Dinge führen zusammen, auch mit den anderen Krisen, die wir haben, dazu, dass sich die Menschheit ihrem Untergang nähert und dass hier wirklich es nötig ist, ganz andere Ziele zu finden und das Ruder herumzureißen, in eine ganz andere Richtung zu gelangen, die eben Frieden heißen muss. Und das bedeutet eben auch, dass wir dann, und das war eben die letzten Fragen, wie man Versöhnung anbahnen kann, dass man jetzt auch Versöhnungsvisionen haben muss. Visionen, die die Bestrafung der Kriegsverbrecher, auch derer, die den Krieg angefangen haben, einschließen, aber auch eine Versöhnung mit dem russischen Volk und einen neuen Beginn der gesamten Verbindung, der gesamten Beziehungen untereinander, eine neue europäische Friedensordnung, vielleicht sogar so etwas wie eine Art neuen Friedensvertrag, der für Gesamteuropa einschließt und über den 2+4-Vertrag, der den Zweiten Weltkrieg ja nur zum Teil eigentlich abgeschlossen hat, hinausgeht. So ein Ziel wie zum Beispiel ein neuer Friedensvertrag für Gesamteuropa oder sogar die gesamte Welt wäre natürlich sehr sinnvoll. Und welche Rolle die Kirche dabei spielt? Ja, die Kirche sollte sich nicht verlieren in die Debatten zwischen radikalem Pazifismus und Verteidigern von Waffenlieferungen. Da sollte man sich nicht auseinanderdividieren lassen, sondern einen Weg finden, der klar macht, das Ziel muss Frieden und Versöhnung sein. Und vielleicht, jedenfalls ist das meine Auffassung, wären sogar massive Waffenlieferungen an die Ukraine und ein baldiger Sieg der Ukraine der beste Beitrag dazu, dass endlich Friede wird in Europa und dass nicht weiterhin Kriege geführt werden, weiterhin Rüstung ein Riesengeschäft ist und weiterhin Menschen sterben für nationalistische Reden und Propaganda, die nicht wahr ist.
According to Bible, Jesus was walking on the lake. According to Bible, I have committed to be the follower of Jesus. And literally speaking, I am walking on the lake. It is God's miracle in both cases that I can walk on the lake. Can you believe that? Just today, I was listening to two people coming from Ukraine. There are people who have had their relatives in Ukraine, but the lady of the couple told me about her two brothers. They have been born and grown up in Ukraine, but right now living for a few years in Russia. And what has happened is that they have watched Russian TV for a few years already. And now when the war started in the full extension a year ago, and their sister contacted them and said what is going to happen, what is going on actually in Ukraine, they literally did not believe her. They said, "You're lying." When she sent photos of destroyed houses and families and people and videos, they asked, "Did you make them?" When she started to send videos and pictures of the houses of her own city, destroyed houses, killed people, they questioned it. And what I want to say is that people believe and consider to be truth what is actually packed, what is demagogically packed and ordered. And so there are two different types of truth. What we as Christians need to do is actually to dig deeper, not to ideologically jound truth or true stories, but to ask what is really going on. The biblical concept of truth, aletheia from Greek language, means disclosure, no hidden anymore. And Jesus said, "I am truth. And when you have seen me, you have seen God." Meaning God has never hided anything in Jesus about himself. And when we talk about truth, we understand that truth is dangerous. Truth is something people are afraid of because it changes the way we look at things. It changes the way we interpret facts. It changes the way we have lived, we have told our story. And this is a difficult thing to do when you have lived a life in a fairy tale, believing what has been told to you in radio, in TV, in many mass media communication channels. And now there are facts coming in which oppose it, which stretch your worldview, which stretch your story. We as Christians, we have to be ready to take the risk and look into the true story in biblical sense. As we know, Jesus had to give his life because he was truth, he was telling truth, and it was against the people who were in ruling places in the previous society. The same happened to Socrates, for instance, when he was telling truth about corruption and things which were going on in Athens. The rulers said he's poisoning the youth and he needs to be killed. So when we tell truth, when we are truthful messengers, when we are a prophetic voice in society and tell what is really going on, we are at risk of being persecuted and being put down. But Jesus said, "As Father sent me, I'm sending you." And this is our mission, to be a truthful, prophetic voice in this society, even in times of difficulties, even in times of war, And such kind of truthful stories, what I told you about the walking on the lake, are just constructed demagogically, and we have to tell, this is not really the thing. I'm walking on the ice, and I'm not walking on the lake. It is Jesus who walked on the lake, and we are his truthful witnesses. May God bless you all.